Es kommt jetzt ein Punkt
bezüglich dessen, ich immer ein bisschen hin und her gerissen bin, von Pflichtbewusstsein, von mangelndem Pflichtbewusstsein geplagt, nämlich das Ausfallen von Vorlesungen. Das ist aber ein Pflichtenkonflikt und nicht ein mangelndes Pflichtbewusstsein. Dieser Konflikt besteht darin, dass ich sozusagen zwei Typen von Pflichten habe. Die eine Pflicht ist zu lehren, die andere Pflicht ist zu forschen und diese Forschungen auch zu vertreten. Ich bin nächste Woche in Litauen, ich bin übernächste Woche in Innsbruck, ich bin die dritte Woche in Brünn. Und damit das nicht ausreicht, hatte ich übersehen an der Stelle, ich bin an diesem Termin ebenfalls bei einem Treffen auswärts, nämlich bei einem EU-Projekt-Organisationstreffen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, dass ich diesen 27.01. Termin jetzt nicht für die Prüfung vorsehe, sondern eine zusätzliche Vorlesung. Dann haben wir zumindest eine davon. Wie wir das sonst machen, muss ich mir noch überlegen. Also diese Sache hier fällt auch aus. Und am 2.12. fällt auch aus, ja. Die wird dann, also das Ganze schiebt sich um ein Ding runter. Wenn Sie verfolgt haben, was hier so meine Absicht ist, dann wird Sie nicht wundern, dass ich jetzt wieder ein wenig mit Wiki-Bemerkungen beginne, weil ich die Gelegenheit wahrnehme. Es ergibt sich natürlich gut durch die Themenstellung der Vorlesung selber, die Arbeiten und die Vorgänge im Wiki nicht nur als ein technisches Event auf einer vergleichsweise einfachen Grundlage zu betrachten, sondern auch als ein Thema selber, der Vorlesung über Forschungsaustausch, und zwar nicht nur über Forschungsaustausch, sondern auch, und das ist mir speziell wichtig, über Technik und Philosophie des Forschungsaustauschs. Da steckt auch drinnen, dass die Technik und die Philosophie an der Stelle eine interessante Fusion eingehen, sagen wir es mal so. Und von daher möchte ich Sie mal ein bisschen vertraut machen mit dem, was die letzte Woche im Wiki passiert ist und was ich heute in der Früh entsprechend ein bisschen umgeschichtet habe. Es hat sich mehr oder weniger, erinnern sich, dass ich gesagt habe, das Wiki hat die Besonderheit, dass das mehr oder weniger ein unbesiedelter Raum ist. Es sind noch keine Bauparzellen mit entsprechenden sozusagen Infrastrukturfestlegungen getroffen. Man kann überall bauen im Wiki. Das hat sich an der Stelle in unserer Vorlesung so ergeben, dass der Aristoteles zur Ehre gekommen ist, diskutiert zu werden, ohne dass er vorkommt, in dieser Seite zu Aristoteles. Nicht nur ist es so, dass da ein Beitrag stattgefunden hat, sondern der Beitrag hat eine ganze Reihe von Reaktionen herausgefordert. Und der hat, das will ich aber doch jetzt hier auch zeigen, der hatte diese Struktur, der Beitrag. Franz Felber hat an der Stelle mit Recht gesagt, das schien mir sehr eindrucksvoll, das Wiki macht mit mir, was es will. Hier. Jetzt ist der Artikel unterhalb, das Wiki macht mit mir, was es will. Das ist tatsächlich der Fall in einer gewissen Weise. Das hängt natürlich nicht am Wiki, sondern das hängt an der Kooperation. Und Sie können an der Stelle ausgesprochen handfest und sofort erfassen, worum sich das Problem des freien, sagen wir jetzt mal nicht Forschungsaustauschs, aber das, sagen wir das Meinungsaustausch ist auch zu wenig. Nicht? Das ist vielleicht noch nicht Forschungsaustausch, aber es ist nicht einfach ein Meinungsaustausch. Es ist ein Versuch im Zusammenhang mit Meinungsaustausch in eine Diskurssituation, qualifizierte philosophische Diskurssituation zu kommen. Und wenn man an der Stelle vergleichsweise ziemlich viel freilässt, nämlich sag doch mal, was du glaubst, die anderen werden das schon hören, und dir keine Gedanken darüber machst, unter welchen Bedingungen du das so sagst, dass die anderen, die das hören, auch damit gut umgehen können, dann entsteht durchaus dieser doch nicht mehr ganz leicht verdaubare Zusammenhang. Das ist allerdings etwas, was Wikis einigermaßen, also wenn sie ein bisschen frequentiert werden, immer wieder ausmacht. Sie werden sehr, sehr schnell unübersichtlich. Das entsteht da, und an der Stelle hat man schon einen ersten Hinweis darauf, dass der uneingeschränkte, ungeregelte Forschungs- und sagen wir mal diskursive Austausch, dass der seine eigenen Beschränkungen hat. Die Beschränkungen liegen jetzt an der Stelle nicht darin, dass man nicht irgendwo alles hinschreiben könnte, sondern Beschränkungen liegen darin, dass die Bedingungen, unter denen die Adressatinnen diese Sache lesen, verstehen, weiterverarbeiten können, deutlich eingeschränkt werden durch die zu große Freiheit der primären Textgeneration. Es ist viel besser, wenn sie gezwungen werden, einem Inhaltsverzeichnis zu folgen. Zum Beispiel, nur um eine Sache zu sagen, Sie dürfen nur dort hineinschreiben. Ja. Stellen Sie sich bitte in die Reihe, weil ich möchte es überschauen. Sage ich jetzt polemisch, dieses Diktat, sich in die Reihe zu stellen, sich abzuzählen, sich an der richtigen Stelle unterzubringen, ist nicht nur ein Diktat, sondern ist an dieser Stelle auch, ich sage es mal, übersteigert eine Frage der Höflichkeit. Und diese Frage der Höflichkeit, der Unterschied ist der, dass man, wenn das Ding vorweg für einen festgeschrieben ist, in einem Medium des Forschungs- und Meinungsaustausches an der Stelle eine Form von Selbstgestaltung nicht mehr stattfinden kann, die ist einem zum Teil sozusagen gnädigerweise aus der Hand genommen, um deines eigenen Wohlergehens, um deiner eigenen besseren Orientierung haben wir dir gesagt, du darfst nur dorthin schreiben. Das haben wir hier nicht stattfinden lassen. Wenn man das hier so ließe, ist auch kein Malheur, aber es ist suboptimal, und Sie wissen schon, worauf das hinausgeht. Das kann man einfach leicht ändern. Das habe ich heute in der Früh gemacht, und das schaut schon ein bisschen orientierter aus, würde ich sagen. Es gibt sozusagen die Überschrift, dann gibt es Reaktionen dazu, diese Reaktionen sind voneinander abgesetzt, und dann gibt es die Reaktion zeitlich entsprechend gesetzt, wobei es so ist, dass die Dinge so aussehen, dass ich, was ich zum Beispiel gemacht habe, um es Ihnen nur zu sagen, ich habe das, was unten als Unterschrift gestanden ist, habe ich hier in die Zeile gesetzt. Ich habe die Reaktionen, die einzeln gestanden sind und darauf gefolgt sind, habe ich hier mit einem Strich voneinander getrennt. Sie sind jeweils gezeichnet durch diese Signatur hier drinnen. Das können Sie sozusagen hier nachvollziehen, von wem das ist. Und ich habe in den Text selbst hineingeschrieben, damit das nicht nur in die sozusagen seriell hinter Beitrag, Reaktion, Reaktion kommt, Ihnen auch zu zeigen, man kann in dem Text selber einen Einschub machen, und dieser Einschub bezieht sich dann auf diesen Absatz. Wie schaut das rein technisch aus? Hier oben übrigens haben Sie die Möglichkeit, was Sie geschrieben haben, mit einer Signatur zu versehen. Rein technisch schaut es so aus, dass Sie hier zwei Ist-Gleichzeichen hinmachen. Sie können sich hier auch ein bisschen orientieren an den Buttons. Diese zwei Ist-Gleichzeichen sind sozusagen Gliederungseinträge der zweiten Stufe. Dann haben Sie hier Gliederungseinträge der dritten Stufe. Das ist sozusagen unter Reaktion. Wenn Sie einen Strich machen wollen über die ganze Seite, dann geben Sie hier vier Striche ein. die machen hier den Unterschied. Sie sehen übrigens hier, was passiert, wenn Sie oben auf den Signaturknopf drücken. Der erzeugt dann automatisch, also dieses Klicken erzeugt automatisch diesen Stempel, der die Daten der jeweiligen Benutzerin und des jeweiligen Systemdatums hier übernimmt. Da haben Sie wieder eine Überschrift zweiter Ordnung. Und was Sie hier sehen, ist, was Sie verwenden, um eine Einrückung zu machen. Das ist eine Einrückung um einen Tab, das sind Einrückungen um zwei Tabs. Diese Rauten sind eine automatische Zählung dessen, was Sie dann in der Zeile nachher schreiben. Also erinnern sich, das hier ist die automatische Zählung, das ist die Einrückung, das ist die zweite Einrückung. Das ist einfach ein ganz simpler Beitrag zu Formatierung im Wiki und funktioniert so, dass, wie Sie das letzte Mal ja auch gesehen haben, diese vergleichsweise und absichtlich einfachen Steuerzeichen in der Wiki-Software umgesetzt werden als Befehle die HTML-Seite, die aus dieser Vorlage erzeugt wird. Also das ist die Wiki-Vorlage. Sollte ich vielleicht dazu sagen, Wiki wissen wir meistens alle, der Wiki kommt von schnell und die Basisidee vom Wiki ist, dass Sie ohne HTML-Code im Einzelnen schreiben zu müssen, auf eine leichte, intuitive Art und Weise Beiträge in Webdiskussionen verfassen können. Und das geschieht so, dass das, was Sie hier alles drin stehen haben, das sind keine HTML-Befehle, sondern das sind Wiki-Befehle, die über die Wiki-Software umgesetzt werden in HTML-Befehle und als HTML-Befehle an den Browser geschickt werden, sodass der Browser Ihnen dann die richtige, hoffen wir, Darstellung zeigt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass die Kenntnis und die Beherrschung dieser, in dem Fall nun wirklich Elementarklassen, für Elementarklasse zumutbaren Zeichen, eine technische Kenntnis ist, die bis hinauf geht zur sinnvollen und produktiven Diskussion von Inhalten. Das Letzte, was ich dann noch gemacht habe, ich habe Ihnen hier diese Seite gelassen, aber Sie können auch natürlich mit diesem Inhalt noch anders umgehen. Sie können zum Beispiel den einfach kopieren und wie es der Entwicklung dessen, was wir da gemacht haben, adäquater ist, eine eigene Seite anlegen, Bildung ausgerechnet, und sie hier mit hineinfügen in den Verlauf der Vorlesung, weil sich das so ergeben hat an dieser Stelle. Und das nächste, was ich machen werde, ist die Aristoteles-Diskussion wieder freiräumen, sodass wir, wenn wir in einem Monat zum Aristoteles kommen, auch da Platz haben, für Aristoteles die entsprechenden Sachen zu sagen. Gut, so viel möchte ich zu dem ersten Punkt dieses Ineinandergreifens von einer Art von sozusagen von, man kann schon sagen, Mickey-Maus-Technik, ne? Das ist, also Wiki ist schon Mickey-Maus-Technik, aber die Mickey-Maus-Technik funktioniert nur in einem Zusammenhang, in dem ich ganz andere Sachen zu sagen habe. Das beginnt bei SGML, auf das komme ich im Laufe der heutigen Ausführungen noch genauer zu sprechen, aber, und da sage ich jetzt ein bisschen was, also ich lade Sie herzlich ein, die Wiki-Diskussion weiterzuführen in dem Monat, ich kann Sie nicht dafür sozusagen verpflichten oder verhaften, aber und ein Grund, warum es mir leid tut, jetzt fortzufahren, ist, weil das gerade in Gang kommt und weil das meine Vorstellung ist, wie Sie sich erinnern, am Anfang einer produktiven Diskussion. Aber wir können das und ich werde also alles tun, um das hier im Wiki fortzusetzen. Den einen, ich gehe es mal von hinten an, also da stehen sehr viele Dinge drinnen, die mir sinnvoll erscheinen. Ich habe an der Stelle sozusagen auch was kommentiert, aber was ich vielleicht dazu noch ein bisschen in polemischer Absicht bemerken will, ist, Armin Thurnherr wird zitiert: Momentan halten wir bei der Fähigkeit vieler Menschen, digitale Geräte in Betrieb zu nehmen. Ob das schon für eine neue Neuzeit reicht, bezweifle ich bis zum Beweis des Gegenteils, wofür mich die neuen digital Eingebildeten einen unbelehrbaren Holzkopf schelten. Die Fähigkeit, digitale Geräte in Betrieb zu nehmen, ist wahrscheinlich schon auf einer gewissen Ebene, wird das wahrgenommen als eine neue Form von Hochnäsigkeit oder Überlegenheit, und vor allem, wenn es sich damit verbindet, dass man jeweils gerade das neueste Apple-Produkt erstanden hat um teures Geld, dann wird das sozusagen schon ein Lacoste-Zeichen oder was immer man heutzutage als ein Logo mit sich herumführt. Ich will aber in dieser Vorlesung sehr stark darauf hinweisen, dass diese lockere, abschätzige Haltung von nachweislich humanistisch ausgebildeten Chefredakteuren wie dem Armin Thurnherr selbst eine Form von Hochnäsigkeit ist, die ich nicht teile, die er selbst übrigens auch nicht teilt, und die sie sich aus dem Kopf schlagen sollen. Digitale Geräte, und vor allem dann, wenn sie selber nicht, wenn sie sozusagen selber einbezogen, ausgenützt, programmiert und verwendet werden können auf eine Art und Weise, dass man sieht, was das mit sich, was sie mit einem machen, was da vor sich geht, sind etwas, was für den freien Forschungsaustausch nicht mehr wegzudenken ist, und das ist sozusagen das Ende meines Appells hier. Ich lasse das mal dabei. Weise Sie noch kurz darauf hin, auf einen zweiten Eintrag, der sich auch ergeben hat im Verlauf der Woche. Sie erinnern sich, das war die Frau Eliora Fack oder was immer das war, der entsprechende Bot. Ich habe Ihnen zur Illustration des munteren Treibens hier etwas hergetan, was gestern und heute sozusagen so getan hat. Das betrifft die Philosophische Audiothek, die Sie ja vermutlich kennen und wissen, dass Sie da die Vorlesung und viele andere schöne Dinge abfragen können. Die Sache, die dort passiert, ist, es gibt eine freie Kommentarfunktion. Da kann sozusagen ein Kommentar leicht reingestellt werden. Es ist sehr produktiv, denn die Studierenden zum Beispiel können nachfragen, wo gibt es vielleicht noch die andere Geschichte. Man kann mit Hilfe von Kommentaren natürlich auch inhaltlich auf die Sachen eingehen. Was man auch kann, ist irgendein stumpfsinniges Programm schreiben, das die Audiothek mit 50 automatisch generierten Kommentaren spammt, die dann so ausschauen. Die haben einen gewissen Spaß sogar, also beim ersten Mal kann man sich fast ein bisschen amüsieren darüber. Ich glaube, hier ist es nicht der Fall, das war schon der zweite Durchgang. Im ersten Durchgang haben sie sich dadurch ausgezeichnet, dass sie bei all diesen kleinen Kommentaren immer absichtlich ein, zwei Tippfehler drinnen gehabt haben. Das hätte man durchaus als eine kleine Kunstaktion betrachten können. Lauter Schrott, der aber als Schrott auch noch legasthenischer Schrott war. Im zweiten Fall ist das dann schon weggefallen. Es ist so, und das will ich also jetzt hier noch thematisieren, dass ein Kollege, das ist der Kollege, der ein sozusagen das ausgeprägteste Recht hat, diese Sache zu thematisieren, nämlich derjenige, den ich rausgeworfen habe, irrtümlicherweise in den Abwehrmechanismen, Abwehrmanövern, der gegen den Spam-Betrieb darauf hingewiesen hat hier, dass die Thematik der Hürden in dieser bisherigen Ausführung der Vorlesung noch nicht vorkommt. Es ist von freiem Austausch die Rede. Der freie Austausch wird von mir natürlich positiv bewertet, aber zusammen mit dieser positiven Bewertung habe ich auch darauf hingewiesen, dass Freiheit auch bedeuten kann Unfug, Freiheit zum Unfug, und habe Ihnen an der Stelle ein paar Beispiele gezeigt. Das kann natürlich und hat natürlich zu jeder Art von wiederum Gegenreaktionen gegen den Unfug geführt. Es gibt, ich habe mich auf das nicht näher eingelassen, aber der Hinweis ist sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel für die Themen, die sich hier beim Wiki als schwierig erweisen, gibt es ein Manual Combat Spamming. Und wenn Sie das studieren, dann kommen Sie drauf, dass da in diesem Bereich immer ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte, eine Abschreckung und Angriffsmentalität stattfindet. Es gibt eine ganze Reihe von technischen Maßnahmen, mit Hilfe derer man sich erwehren kann gegen diese Form von Eindringen und mechanisierten Schwierigkeiten machen, die dann wiederum sozusagen in dem Moment, in dem sie offen liegen, möglicherweise umgangen werden können. Also dieser Bereich ist wichtig zu sehen, und ich weise Sie ganz einfach auf das Problem hin, lassen wir es mal so, und die andere Geschichte, die hier auch noch gekommen ist, der Hinweis insgesamt, dass der Titel Freiheit natürlich viel zu allgemein ist und spezifiziert werden muss, weil die Freiheit nicht nur einfach den Datenverkehr als ein technisch geregeltes Verfahren betrifft, sondern wenn man es ein bisschen weiter nimmt, mit einschließt die Bedingungen, unter denen so ein Datenaustausch abgewickelt werden kann. Also ich kann mich erinnern, dass als ich begonnen habe, mich mit Internet zu beschäftigen und an der Stelle aktiv zu werden, das war sowas Mitte der 90er Jahre, würde ich sagen, war die Freiheit des Internetzugangs dadurch beschränkt, dass überhaupt nur die Universitäten sowas wie Internet gehabt haben. Darüber hinaus gab es sozusagen Mailboxes, Modems, habe ich das letzte Mal schon angedeutet, CompuServe und solche Dinge, die keine Internetsachen waren. Die großen riesigen Maschinen, die man dazu gebraucht hat und die auf diesem Protokoll gelaufen sind, sind unter anderem hier im Keller gestanden, stehen noch immer hier im Keller, das große Datenzentrum. Und die Freiheit war für die Angehörigen der Universität gegeben, aber alle anderen haben eine ziemlich große Menge, das wird nach heutiger Rechnung, waren das wahrscheinlich 300 Euro im Monat, die man zahlen musste, um eingeschrieben zu werden, wenn man nicht Universitätsangehöriger war, um das Internet verwenden zu können. Also da war das Internet auch frei verfügbar, es haben dieselben Bedingungen gegolten, nur hat die Zugänglichkeit zu den entsprechenden Ressourcen, Geräten deutlich sozusagen zu wünschen übrig gelassen, und das war offensichtlich eine ökonomisch und rechtliche Frage und nicht eine Frage der Austauschprotokolle, die man an der Stelle auch natürlich als etwas nennen kann, was eine Freiheit, was einen Freiheitscharakter hat. Und die Grafik hier gilt, hilft auch, sagen wir mal, deutlich zu machen, wie verteilt im Hinblick auf Bevölkerungsdichte die rasche Datenkommunikation weltweit so ist. Freiheit im Internet, nur eine sehr spezifische Art von Freiheit. Darauf will ich Sie hinweisen, dass das sozusagen auch ein Thema ist, das angesprochen wurde. Und damit komme ich jetzt zur Fortsetzung meiner Überlegungen vom letzten Mal, es sei denn, Sie möchten zu dem bisher Gesagten noch was bemerken. Wenn das nicht stattfindet, erinnere ich Sie an dieses Foto hier. Da ging es darum, dass man in einem platonischen Zugang und in einem computertechnischen Zugang eine ähnliche Fragestellung hat, nämlich die Charakterisierung von bestimmten Bereichen. Im platonischen Zugang mehr oder weniger die ganze Welt, obwohl es, ich leiste mir diese kleine Nebenbemerkung, weil mir die immer so spaßig erscheint. Es geht um die Ideenlehre von Platon. Und die Ideenlehre operiert damit, dass es zu einzelnen Dingen Urbilder, Vorbilder, Typologien gibt. Also zum Beispiel bei Platon bevorzugt das Gute, die Treue, die Frömmigkeit, aber auch solche Nutztiere wie die Pferde, die man sozusagen braucht und die auch die Charakteristik haben, bestimmte wohl definierte Eigenschaften haben zu müssen, damit sie das sind, was ein Pferd ausmacht. Also die Frage, was ein dreibeiniges Pferd ist, stellt sich an der Stelle natürlich. Platon würde sagen, ja, das zweibeinige oder dreibeinige Pferd, das ist eben nicht mehr das richtige Pferd. Da fehlt irgendwas. Und woher wissen wir, dass was fehlt? Warum soll man nicht liberal sein? Mal sagen, na, da ist ein Pferd mit einem Bein, mit zwei oder drei Beinen. Das ist schon ganz in Ordnung. Manchmal haben wir auch Pferde mit vier Beinen. Das ist sozusagen ein Thema, das da drin ist. Meine berührende kleine Nebenbemerkung ist die, dass auch Platon sich die Frage stellt, ob zum Beispiel Staub oder Schmutzpartikel etwas eine Idee haben. Ob man sagen könnte, ein Haarknäuel zum Beispiel hat eine Idee. Und er sagt, nein, das ist nicht der Fall. Das illustriert ziemlich gut, wohin man unterwegs ist mit einer solchen Typologisierung. Man möchte die Erfahrungsbereiche der Welt typologisieren, die man auch in einer gewissen Art und Weise normativ in den Griff kriegt. Also wenn Sie mit Haarknäulen operieren, was soll ich denn da einteilen? Was soll ich denn damit machen? Was ist der Sinn und Zweck einer solchen Einteilung? Da kann mich doch eher nur über Einteilungen lustig machen mit Hilfe von sozusagen von Haarknäuel und solchen Dingen. Also das weist schon ein bisschen auf den Zweck hin. Und die Gemeinsamkeit bei Platon und in der philosophischen Umgangsweise ist nun tatsächlich, dass solche Gemeinsamkeiten herausgehoben werden sollen. Und in dem Moment, in dem man die Gemeinsamkeiten heraushebt, gerät man in einen Abstraktionsbereich. Das ist ja vollständig banal und ist aber sehr, sehr schön dargestellt in diesem Bild hier. So viele schöne, nette, kleine Stiegen, ganz romantisch oder aber weniger romantisch, sondern mehr sachlich. Die Romantik und die Sachlichkeit lassen Sie einmal weg, weil das hat, also wenn wir verstehen, was Stiegen sind und man dabei stecken bleiben würde, dass man sagt, na, meine Stiege zu Hause, die hat so ausgeschaut und das ist eigentlich die Stiege, alles andere sind keine Stiegen. Dann hat man einen schweren Fehler gemacht. Dann ist man noch nicht so weit gekommen, zu wissen, was eine Stiege ist. Das heißt aber auch, dass die sozusagen ein Verlust mit einzukalkulieren ist, nämlich der Verlust alles dessen, was das hier so anziehend macht möglicherweise oder ärgerlich macht. Ich erinnere mich, da bin ich drüber gefallen, weil da kann man ja nur drüber fallen. Alles das geht verloren zugunsten eines Begriffes von Stiege, den man jetzt definieren muss. Wir lassen uns nicht in die platonische Diskussion ein, wie man denn auf diese Begriffe kommt. Wir in meinem Fall weisen nur darauf hin, dass in einem sozusagen sehr, sehr abgekürzten, aber doch markanten, markant passt an der Stelle wirklich gut, in einem markanten Sinn, nämlich als ein Markup das ganze Problem hier so dargestellt werden kann, nämlich ich habe Markup-Zeichen, das sind diese eckigen Klammern hier und hier. Und in diesem Markup gebe ich zu erkennen, hoppla, es handelt sich um einen Inhalt und Inhalt ist jetzt irgendein Ausschnitt aus der Wirklichkeit und dieser Inhalt, da kommt jetzt ein Inhalt und dieser Inhalt sind Stiegen. Sie werden vollkommen mit Recht und Erstaunen sagen, so und was soll mir das jetzt helfen? Weil das sind ja natürlich keine Stiegen, sondern es sind Buchstaben auch noch. Wie kann irgendjemand von diesem Ding hier dorthin kommen, dass er überhaupt nur sehen kann, dass das was mit Inhalt zu tun hat oder aber was das mit Inhalt zu tun hat? Vollständig berechtigte Fragen, auf die versuche ich jetzt gleich eine Antwort zu geben. Und die hängt damit zusammen, dass es SGML gibt. Ich habe das letzte Mal ein wenig was schon gesagt, von Goldfarb, von der allgemeinen Situation im Standardisieren des Austausches elektronischer Daten und gehe jetzt von diesen sagen wir mal, historisch-sozialen Umweltbedingungen, die Sie hier in diesen Links auch sehen, gehe ich schärfer jetzt zu den SGML-Basics über, wobei ich Sie darauf hinweise, dass dieser Link hier, A Gentle Introduction to SGML, noch immer eine der besten Einführungen sind. Die macht etwas, diese Einführung, was ich in der Vorlesung nicht tue, nicht vorhabe. Tut mir ein bisschen leid, aber man bietet das eine und das andere wiederum nicht. Es ist keine SGML-Vorlesung, obwohl die sehr sinnvoll wäre. Ehrlich gesagt, scheue ich mich ein bisschen, eine SGML-Vorlesung zu machen, weil das ist so trocken, dass man dazu Pudding reichen muss. Aber was diese Einführung macht, ist, dass sie ausgehend von einer ganz intuitiven Verständnissituation einführt in die formalen Vorgaben von SGML. Ich werde auf das ein bisschen eingehen und das ist vor allem deswegen interessant. Das wird auch eine Rolle spielen in dem, was ich im nächsten Semester mache. Im nächsten Semester mache ich sozusagen einen Anschluss an das hier, aber in einem spezialisierten Fachgebiet. Die Codierung durch solche Standards ist in den Geisteswissenschaften relativ bald aufgegriffen worden und es gibt wichtige Personen, die sich sehr früh schon, 90er Jahre, damit beschäftigt haben, wie geht man an die entsprechenden Fragestellungen im Humanities-Bereich heran. Und die dazu gegründete Initiative heißt Text Encoding Initiative, TEI. Die haben eine ausgesprochen ausgetüftelte, um nicht zu sagen hypertrophe, ein hypertrophes Standardwerk von Codierungsvorschriften für Elektronik im geisteswissenschaftlichen Bereich ausgearbeitet. Das ist die TEI Standards. Und in der Einführung zu diesen TEI Standards kommt die Gentle Introduction to SGML, weil man das als Vorbereitung braucht. Ich habe dieses Segment hier herausgenommen aus der Gentle Introduction, damit Sie mal so im ersten und simpelsten Ding sehen, wovon wir da sprechen, worum es sich handelt. Das hier ist eine Codierung, die das, was Sie da vorher haben, mit dem Content Stairs Content eigentlich aufgreift und mit einem kleinen bisschen mehr Inhalt versieht. Auch das ist kein funktionaler Inhalt, aber Sie können schon ein bisschen genauer sehen, worum es da geht. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Notation, da steht hier Content, da steht statt Ontology steht da Content slash Content und dann, da, und dann steht da drinnen Ontology. Da wissen Sie auch wissen Sie überhaupt nichts. Also wenn hier statt Contents Ontology steht, sind Sie genauso klug wie zuvor. Was Sie hier haben, ist jetzt sozusagen eine erste versuchsweise Verdeutlichung von dem, was da gemeint sein kann, wenn man von Content spricht und vergleichsweise mit den Stiegen des ersten Bildes haben wir hier das Problem, dass Sie natürlich in die Bibliothek gehen können und können unter A schauen wie Anthologie und dann schauen Sie sich an die ersten 5 Bücher oder die ersten 15 Bücher, die Sie unter Anthologie finden. Ja, das sind alles Bücher und dann nehmen Sie die Bücher in die Hand, dann schauen Sie es durch, dann, wenn Sie nicht wissen, was eine Anthologie ist, stehen Sie ein bisschen vor der Testfrage, was haben diese Bücher alle gemeinsam. Das ist dieselbe Geschichte im Prinzip wie mit den Stiegen. Was haben die Stiegen gemeinsam? Und die Aufgabe, Ihnen ein bisschen deutlicher zu machen, was denn Anthologien zusammen gemeinsam haben, die wird jetzt aufgegriffen durch die Wiedergabe innerhalb dieser Notation. Und das ist eine Wiedergabe von Struktur. Der Hintergrund ist der, dass Sie, wenn Sie auch noch hunderte Seiten von Büchern lesen, wo Anthologie drüber steht, werden Sie von den hunderten Seiten, die Sie lesen, nicht die Informationen bekommen, was denn die Anthologie ausmacht, sondern wenn Sie verstanden haben werden, was eine Anthologie ist, dann werden Sie herausgefunden haben, dass in diesen hunderten Seiten eine Sammlung zu finden ist, dass das also eine Zusammenstellung von einzelnen Texten ist, die hier gesammelt ist in einem Buch. Was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das sehen Sie nicht. Das sehen Sie schlicht und einfach nicht. Was Sie in dem Buch sehen, Seiten, 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 Seiten. Dass das gesammelte einzelne Texte sind, das müssen Sie als Struktur an der Stelle mit hineinnehmen. Sie verstehen, warum ich das mit Plato in Verbindung gebracht habe. Sie brauchen einen Begriff von Anthologie, damit Sie die Anthologie erkennen. Und Sie brauchen natürlich auch eine Implementierung des Begriffes, damit Sie den Begriff extrahieren können. Habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Und wie schaut das hier? Und wie schaut das aus? Das schaut hier so aus. Das ist, wie gesagt, keinerlei verantwortungsbewusstes Codieren, sondern dient sozusagen nur, sich einzuschauen. Das sieht so aus, dass in diesem Anthologie-Content hier etwas auftaucht, was Poem heißt, also Gedicht. Und das, so viel wissen wir schon, dass begonnen wird durch die Kennzeichnung Gedicht, dem folgt etwas und dann kommt das Ende, und das ist das Slash-Poem, hier ist das Gedicht, der Content-Gedicht zu Ende. Okay, dann wissen wir schon, Anthologie hat ein Unterelement. Ja?
Wie entscheidet man hier, was die relevante Auflösung ist? Also man sieht, okay, Poem, Stanza, Line, wieso geht man nicht weiter, sagt Word, Letter.
It's up to you. Strukturbeschreibungen sind gemacht, sind von Menschen gemacht. Das ist, Ihre Frage ist vergleichbar wie, was wollen Sie jetzt haben als Wesentliches für das Pferd? Hängt am Pferd die Mähne? Ist es wichtig, welche Mähne das Pferd hat? Man kann sich vorstellen, zu bestimmten Zwecken, oder dass ein Pferd die Farbe des Pferdes, ja? Zum Beispiel, also Farbe wäre ein, na, Farbe ist doch kein gutes Beispiel für diesen Zweck. Features, Ihre Frage passt jetzt sehr gut zu dem, wie ich es dargestellt habe, nämlich Sie haben Features der Umwelt und diese Features können, was immer Sie in der Bibliothek finden sein, ja? Oder was kreucht und fleucht auf dieser Welt. Ja? Diese Features werden organisiert. Aber die Frage ist natürlich, einerseits, das ist die klassische, alte, schöne Frage, die Natur organisiert die für uns. Ja? Auf eine sonderbare Art und Weise kommen aus Pferden immer Pferde, wenn sie kopulieren. Das heißt, es scheint es ein Organisationsprinzip in der Natur zu geben. Das führt einen dazu, dass man sagt, die Natur weiß schon, was sie tut, die hat genau die richtige Abstraktionsdichte, die produziert immer Pferde, obwohl die Pferde unterschiedliche Farbe haben können. Das ist sozusagen der naturalistische, metaphysische, ontologische Zusammenhang damit. So wie ich es jetzt im Zusammenhang mit Texten mache, ist es allerdings so, dass ich mich da nicht auf die Natur berufen kann, sondern ich kann nur sagen, es handelt sich um eine Nomenklatur. Und diese Nomenklatur ist in einem gewissen Sinn ist sie willkürlich. Sie ist, und ich habe zum Beispiel ein bisschen, um das vorher zu sehen, weil sozusagen diese philosophischen Fragen stellen sich immer relativ rasch und sollten auch beantwortet werden, aber Sie brauchen auch ein Schritt für Schritt vorgehen. Ne? Im Hinblick auf Ihre Frage habe ich schon das hierher getan. Gesagt, also wer entscheidet bitte, wer entscheidet, ob das ein Gedicht ist? Ja? Und es ist völlig eklatant, dass dieses Phänomen, das ist jetzt ein Phänomen, ja? Das ist etwas, was Sie finden irgendwo. Wer könnte zum Beispiel entscheiden, dass so etwas in eine Anthologie, die das Recht hat, als ein Gedicht in eine Anthologie reinzugehen? Ja? Das habe ich darum eigentlich schon sehr gezielt hineingemacht, um auf denselben Punkt hinzuweisen. Wer entscheidet das? Und meine erste Antwort ist: Nun gut, wir haben einen vergleichsweise eingeführten Begriff von Anthologie. Wir können versuchen, herauszufinden, was in dem Begriff drinsteckt. Und dann versuchen wir, das, was in dem Begriff drinnen steckt, zu rekonstruieren aufgrund einer formalen Festlegung. Das ist natürlich in die Geisteswissenschaft hinein importiert eine Denkweise, die aus der Softwareentwicklung kommt. Also ich habe jetzt das Wort objektorientierte Programmierung noch nicht verwendet. Die objektorientierte Programmierung, die eine ganz starke platonische Note hat, geht davon aus, dass wir digitale Objekte programmieren können, die genau die Verhaltensweisen von einer Art von platonischen Ideen haben, nämlich das sind sozusagen Typen, das sind Muster, Vorgaben und von diesen Vorgaben aus werden einzelne Dinge generiert. So wie das Pferd eine Idee ist, eine Vorgabe und dann gibt es die vielen einzelnen Pferde, die werden sozusagen von der Natur erzeugt. So ähnlich erzeugt man in der objektorientierten Programmierung zum Beispiel Fenster. Also Fenster in einer Computeroberfläche sind ein Objekt, das erzeugt wird, wenn man auf einen bestimmten Befehl macht. Darum können Sie viele, viele Fenster erzeugen, die alle gleich ausschauen und alle auf dieselbe Art und Weise behandelt werden können, weil Sie einen Typus Fenster haben, der im jeweiligen Betriebssystem oder in der grafischen Oberfläche in dem Fall festgeschrieben ist. Warum können Fenster nicht wackeln und wenn man sie schließt, explodieren? Naja, weil das will man nicht von Fenstern. Ja, das will man aber doch von Fenstern, na, dann schreibt man Fenster, die explodieren, wenn man sie schließt. Das ist sozusagen die Antwort darauf. Die Aufgabe jetzt im geisteswissenschaftlichen Bereich, und das ist quasi jetzt die letzte Antwort auf das, was Sie sagen, ist, diese Sachen anzupassen. Und TI Light, also TI und Derivate, haben ein starkes methodologisches Bewusstsein davon, dass sie strukturierend, organisierend an die Sache herangehen, also zum Beispiel sich darum kümmern, dass es hier Zeilen, Strophen gibt, aber nicht wirklich darum kümmern, das klassischste Ding zu sagen, in der Regel nicht darum kümmern, wo auf der Seite eines zu beschreibenden Gedichtes dieses Gedicht steht. In jedem zu modellierenden, geht um eine Modellierung, nicht? In jedem zu modellierenden, softwaremäßig zu modellierenden Gedicht findet man, dass die auf einer Seite platziert sind, in einem gewissen Sinn. In der Regel, wenn es nur darum geht, ist es ein Gedicht, ist es uninteressant, wird sozusagen abgeblendet, dass das Gedicht in der Mitte der Seite beginnt und auf der anderen Seite weitergeht. Das ist etwas, was nicht in dieser Form, in dieser Struktur drin ist. Das ist vergleichsweise ein bisschen so, wie das Verhältnis der Idee des Pferdes dazu, dass ein Pferd jetzt in Delphi auf der Weide sitzt, ja, also oder steht. Dass das dort auf der Weide steht in Delphi, gehört nicht wirklich zum Wesen des Pferdes, obwohl alle Pferde irgendwo herumstehen müssen, wenn es wirkliche Pferde sind. Ich komme dann genauer dazu, aber weil ich jetzt schon da bin, sage ich das auch gleich, um den Bogen zu spannen und um das zu sagen, was ich angedeutet habe, wie es nämlich nächstes Semester weitergeht. Das hier ist die Seite eines Wittgenstein-Manuskripts. Da beginnt die erste Seite von Manuskript 115 von Wittgenstein. Und es gibt Texte, die sind heiliger als andere. Ja? Die weniger heiligen Texte, die lässt man sich auf sein Mobiltelefon sozusagen kommen. Und dann gibt es die heiligeren Texte. Und für die heiligeren Texte ist es wichtig, wie sie ausschauen und was genau alle ihre Charakteristika sind. Und die Frage zum Beispiel, wo fängt die Seite an und was hat er wo gemacht, was hat er herumgearbeitet an dem, ist für die Wittgenstein-Philologie und auch für die Wittgenstein-Philosophie durchaus erheblich. Und TEI zum Beispiel stellt zur Verfügung ein Instrumentarium, Textphänomene darzustellen. Damit geht man aber in einen Auflösungsbereich rein, den man in der Regel so nicht hat. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen beantwortet. Jetzt schauen wir mal, was da ist. Das habe ich jetzt sozusagen schon gesagt. Hier drin ist quasi eine implizite Ontologie des Gedichtes. An der Stelle auch eine Mickey-Maus-Ontologie. Es geht sozusagen nur um ein ganz ein banales Beispiel. In dieser impliziten Ontologie ist gesagt, der Content, der da gesammelt wird, schaut so aus, da gibt es ein Poem und dann gibt es mehrere, more poems to go here. Das heißt, Wir können das einfach vervielfältigen. Und was macht ein so ein Poem aus? Ein Gedicht hat einen Titel, ein Gedicht hat Strophen, die Strophen haben Zeilen und das war's dann. Das steckt, was da drinnen ist. In dem SGML Gentle Introduction werden Sie dann anhand dieses Basisbeispiels auch angeleitet dazu, sich zu beschäftigen mit jeder Menge von raffinierteren Ausgestaltungen, also die dann auch etwas, die auch formal modelliert und beschrieben werden können. Zum Beispiel, um die simpelste Sache zu sagen, wenn Sie ein bisschen moderne Lyrik gelesen haben, dann werden Sie als erstes einen Einwand haben, naja, also in dieser Ontologie muss jedes Gedicht einen Titel haben, so ähnlich wie jedes Bild muss einen Namen haben. Da gibt es auch Untitled und es gibt einfach Gedichte, die haben keinen Titel. Das gehört doch fast schon zum guten Ton manchmal. Wie gehe ich damit um? Na, das ist nicht das Problem. Ja? Die entsprechenden Mittel stehen zur Verfügung, zum Beispiel eine Modellierung so zu gestalten, dass man sagt, an die erste Stelle gehört ein Titel oder aber nichts. Das kann man festlegen. Und damit bin ich jetzt schon bei ein bisschen einer ausdefinierteren Geschichte. Und die hat sehr wohl etwas mit Freiheit zu tun. Ich taste mich auf diese Freiheit im technischen Sinn und auf das, was ich über das Wiki gesagt habe zu Beginn dieser Vorlesung, taste ich mich jetzt mit Hilfe dieses Beispiels heran und sage Ihnen das Folgende. Gesetzt den Fall, es kommt sozusagen der böse Versucher und sagt Ihnen, ich gebe Ihnen ein Geschenk. Dieses Geschenk besteht darin, dass Sie Gedichte jetzt alle elektronisch wunderschön darstellen und übers Internet verschicken können. Aber was muss ich zahlen für dieses Geschenk? Wo verliere ich sozusagen meine Seele dabei? Naja, die Gedichte, die müssen alle einen Titel und eine Strophe, eine oder mehrere Strophe haben, und wenn sie das nicht haben, dann ist es kein Gedicht. Das ist der Deal. Das ist der Deal, um den es da geht, im Zusammenhang mit der Freiheit. Sie können, wenn Sie eine Modellierung von Gedicht haben, mit dieser Modellierung Dinge tun, auf eine automatisch elektronische Art und Weise, wie zum Beispiel Zeilen zählen, ja? oder Strophen zählen. Sie können das auf eine Art und Weise automatisieren und Sie können das, was Sie elektronisch haben, auf eine raffinierte Art und Weise darstellen, gesetzt den Fall, Sie haben ein Begriffsmodell. Sie müssen wissen, was eine Zeile ist und wo eine Zeile vorkommen kann, damit Sie automatisch die Zeilen zählen können. Sie müssen sozusagen in der Lage sein, zum Beispiel einen Teil des vorhandenen Gedichtes ausgezeichnet zu haben als eine Zeile. Sie müssen das festgeschrieben haben, da reicht die Intuition nicht. Sie müssen dazu geschrieben haben, Anfangzeile, Endezeile. Dann kann er das finden. Wenn Sie das nicht gemacht haben, dann werden Sie keine Zeilen zählen können. Es geht nicht nur um Zeilen natürlich, um eine viel simplere Sache zu sagen, zum Beispiel in einem Theaterstück Szenenanweisungen. Sie können zum Beispiel aus einem Theaterstück die Szenenanweisungen automatisch alle ausblenden, gesetzt den Fall, Sie sagen, vorn und hinten ist eine Szenenanweisung. Das ist ganz einfach. Das gelingt Ihnen nie in einem Reklambüchlein. Zeit meines Lebens ist es mir nicht gelungen, die Szenenanweisungen auszublenden. Das können Sie auf eine völlig leichte Art und Weise machen. Gesetzt aber, Sie explizieren das. Und diese Explikation ist quasi das ständige Versprechen und auch die ständige Versuchung, sich einer Freiheit in einer gewissen Weise zu begeben, also bestimmte Freiheiten verliert man unter bestimmten Strukturansprüchen. Die Verarbeitbarkeit bestimmter Sachen ist nicht mehr auf die wünschenswerte Art und Weise gewährleistet, wenn ich mich nicht an Prinzipien halte, die ich in diesen Begriffen habe. Da haben Sie das Problem dessen, wie das Verhältnis zwischen einer begrifflichen Vorgabe und der Umsetzung dieser begrifflichen Vorgabe ist. Und die Umsetzung dieser begrifflichen Vorgabe, die kehrt sich auch und kann sich kehren gegen den Typus selbst möglicherweise. Also eine Kritik des Platonismus, um es in dieser abstrakten Art und Weise zu sagen, sagt ja immer, dass das zu starr ist, dass wir einer Welt, die uns entgegenkommt mit festgeprägten Vorgaben, gegenüber Misstrauen und Protest produzieren sollten, so ähnlich wie einem Formular gegenüber, in dem bestimmte Möglichkeiten nicht vorgesehen sind, die wir haben wollen.
Mein Problem ist, das ist im Grunde schon die Formalisierung einer Formalisierung. Das Gedicht wurde niedergeschrieben auf einer Seite. Aber das Gedicht, das Niedergeschriebene, ist das Gedicht oder ist nicht das Niedergeschriebene nur eine Möglichkeit, wie wir das transportieren können, zum Beispiel anderen Menschen?
Ja.
Also das Aufschreiben in Zeilen des Gedichtes ist ja etwas, was wir uns überlegt haben, damit andere Menschen, die das dann irgendwie sich vortragen oder sich durchlesen, ungefähr eine Idee haben vom Rhythmus und von der Struktur des Gedichtes. Das heißt, Sie abstrahieren von einer Abstraktion.
Wir
gehen wir nicht von diesem dem ursprünglicheren Ding aus, also dem vorgetragenen Gedicht.
Ich würde dem voll zustimmen. Ich hoffe, dass ich es jetzt hier habe. Habe ich da den... Ja, von wegen Gedicht. Ja? Das Niederschreiben eines Gedichts. Hölderlin. Er hat was niedergeschrieben, ja? Ist das ein Gedicht? Unter welchen Umständen ist das ein Gedicht? Das weiß ich zufällig ein bisschen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Das ist nicht ein Gedicht. Das sind Ansätze von Gedichten, die der Reihe nach entwickelt sind auseinander, die man so und so lesen kann und die, dem das unterschreibe ich vollständig, die noch bevor man elektronisch abstrahiert, in den Editionsprojekten der Hölderlin-Forschung zunächst einmal umgesetzt worden sind. Also was passiert ist, ich nehme Ihre Sache direkt auf, passt mir extrem gut da rein. Es gibt eine, also es passt mir gut rein und es passt, glaube ich, ganz genau auch in den Ablauf dieser Veranstaltung, weil es sozusagen um Technik geht und weil Sie darauf hinweisen, dass die Internettechnik ja eine Abstraktion der Abstraktion ist. Hölderlin ist ein für die deutsche Zwischenkriegsgeneration, also vor dem Ersten Weltkrieg und dann die Zwischenkriegsgeneration, ein absolut signifikanter Autor, der ist so ähnlich heilig wie der Wittgenstein und er hat konventionelle Gedichte hinterlassen, aber auch einen ziemlich starken Umfang von Manuskripten von dieser Art und es ist für die Selbstverständigung der deutschen Intellektuellen im 20. Jahrhundert sehr wichtig gewesen herauszufinden, was der Hölderlin gesagt hat und wie er es gesagt hat und warum er das gesagt hat. Das hat dazu geführt, obwohl und gerade an den Stellen, in denen es ins Unkontrollierte und auch schon chaotische, wahnsinnige, selbstzerstörerische gegangen ist. Jetzt hat es ins chaotische, selbstzerstörerische Gehen hat nun genau an sich, dass das keine schönen Linien mehr sind. Und was ist die Situation, die an der Stelle entstanden ist? Hellingrad, der Anfang des 20. Jahrhunderts gearbeitet hat, hat eine Fassung dieser späten Hymnen von Hölderlin herausgegeben, die so formuliert war, die irgendwie so zustande gekommen ist, dass er gesagt hat, naja, gehen wir noch immer aus von einem Ideal einer Ode oder einer Hymne und dann suchen wir uns heraus, was dem Ideal dieser Hymne passiert, den Rest lassen wir weg und das publizieren wir. Und das in einer Situation, in der ganz wenige Leute überhaupt einen Zugriff zu diesen Manuskripten gehabt haben. Der Hellingrad hat den Zugriff gehabt, hat gesagt, eine Lesefassung, eine schöne Lesefassung und die passt in jeden Tornister. Ja? Das ist jetzt kein, das ist sozusagen jetzt kein Witz, sondern Hölderlin in Lesefassung, von dem ist im Tornister mitgetragen worden im Ersten Weltkrieg. Das war eine Tatsache. Nach dem, und auch im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den ganzen katastrophalen Entwicklungen, hat sich die nächste Generation der Hölderlin-Forscher die Aufgabe ein bisschen anders gestellt und haben gesagt, naja, auf diese beschönigende Art und Weise wird man es nicht machen können. Und Beißner, Beißner hat die sogenannte Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe herausgegeben, die Sie bei uns im Institut auch noch sehen können, in der er sehr, sehr sorgfältig Folgendes gemacht hat. Er hat noch immer versucht, die Rekonstruktion eines Gedichtes herbeizuführen, aber er hat auch mitgeteilt, die ganzen Nebenbemerkungen, Variationen und so weiter, in einem Anhang. Das heißt, er hat gedruckt, was da sonst noch drinnen steht und hat einem die Möglichkeit gegeben, an der Stelle ein bisschen zu vergleichen und anzureichern. Und dann ist in den 60er Jahren, 70er Jahren, in den 70er Jahren ist ein großer Flash passiert. Die Beißner Hölderlin-Ausgabe, große Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, war am Ende, war quasi praktisch am Ende, also war zu Ende geführt und ein kleiner Setzer, gelernter Setzer, der Dietrich Sattler, ist aufgetreten mit Hilfe eines Verlags, der damals Roter Stern geheißen hat und Broschüren für die Studentenrevolte produziert hat und gesagt hat, diese ganze Stuttgarter große Hölderlin-Ausgabe, die die Germanisten alle preisen als die neueste Geschichte, die ist nichts wert. Wir müssen Folgendes machen, wir müssen einfach zum Text zurück. Wir müssen, und das hat er dann gemacht, über lange, lange Jahre, auf die penibelste Art und Weise, wir müssen Folgendes machen, wir müssen alles das zur Verfügung stellen, wir müssen diesen gesamten fotokopierten, also faksimilierten Ding, müssen wir allen Lesern zur Verfügung stellen und dann müssen wir in mehreren Phasen drüber gehen und müssen die Struktur herausholen. Und diese Struktur holt er so heraus, dass er in einem zweiten großen Schritt zeitlich Wort für Wort das Ganze durchgeht und sagt, was ist dort gewesen, was ist dort gewesen, was ist dort gewesen und es möglich macht, die zeitliche Abfolge dessen, was da passiert ist, nachzuvollziehen und zwar sozusagen umzuschreiben auf diese Original. Ich habe da ein bisschen was ausgelassen, er macht zweierlei. Einerseits schreibt er für die, die diese Handschrift nicht kennen, auf der anderen Seite eine isomorphe Umschrift, isomorph zu dem, sodass man lesen kann, was der Hölderlin da in seiner Sütterlin-Schrift geschrieben hat und die sind aber auf einer Seite ganz genauso verteilt wie das hier und dann eine Auflösung der isomorphen Umschrift in eine Sequenz, eine zeitliche Sequenz und nachdem er das alles gemacht hat und der Grund, warum das beim Hölderlin, warum es bei Roten Stern erschienen ist, sozusagen die polemische, bourgeoisie-kritische Pointe war zu sagen, nur auf diese Art und Weise geben wir den deutschen Hölderlin zurück, nämlich so, dass man sich das alles ganz genau anschauen kann, was uns die Abstrahierer sozusagen vorgestellt haben. Und das ist nun, und da werden Sie aber jetzt sehen, und damit wird es sozusagen dicht für mich, das schreit nach Abstraktion. Ja? Das kann gar nicht anders als abstrahiert werden. Also Hölderlin hat nicht die Wirkung, die er hat, aufgrund dessen, was da steht. Ja? Der hat die Wirkung darauf, aufgrund dessen, dass man hier heraus abstrahiert, dass man das wichtige Zitat findet oder sowas ähnliches. Aber das alleine reicht auch nicht aus. Und darum ist als dritter, also sozusagen nur den Befund zur Verfügung zu stellen, als dritten Schritt hat der Dieter Sattler dann eine Leseversion sozusagen erzeugt, wo er dann gesagt hat, okay, das ist mein Angebot. Wenn du nicht die Zeit hast oder nicht die Lust hast, an dieser Stelle dir das alles anzuschauen, das ist das, wie ich am nächsten komme, einem klassischen Modell einer, zum Beispiel eines, einer Hymne oder einer Ode. Und wozu dient es dieser ganze Einschub? Der dient dazu, sie sozusagen darauf aufmerksam zu machen, um auf diese simple Sache zurückzukommen, dass sie vollständig recht haben damit, dass wir uns hier in Abstraktionen von Abstraktionen befinden und dass die besondere Herausforderung und Schwierigkeit der digitalen Geräte, wenn ich den Armin Thurnherr nochmal aufgreifen kann, nicht? Also dieses, die bisschen abschätzige Geschichte von digitalen Geräten, die Herausforderung des Umgangs mit digitalen Geräten ist natürlich die, kriege ich, und die Hölderlin, die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe hat das nicht gemacht, die ist stehen geblieben bei buchtechnischen, bei buchtechnischen gedruckten Faksimiles, die auf die beschriebene Art und Weise aufgelöst worden sind. Wenn ich jetzt mit digitalen Geräten an die Sache herangehe, verliere ich da was, kann ich dasselbe machen, kann ich mehr machen. Und die Aufgabe des nächsten Semesters, also wird dann sein, beim Wittgenstein haben wir den nächsten Schritt über Hölderlin hinaus. Die Wittgenstein-Manuskripte, die zum Teil, also das ist nur der Anfang, schon die nächste Seite ist so, dass es ihnen den Magen umdreht, wenn sie gewöhnt sind, philosophische Abhandlungen zu lesen. Sie sehen es hier ein wenig schon. Ja? Hier, das ist da die nächste Seite, was da schon alles durchgestrichen wird, ist ein Schlachtfeld sozusagen. Die Aufgabe von der Wittgenstein-Edition ist nun die, dass diese Faksimiles von Wittgenstein tatsächlich alle kodiert worden sind, liegen in der Regel jetzt als XML vor und man kann sehen, was man damit tut, wenn das Ganze in dieser Komplexität hinübergebracht wird in den elektronischen Bereich. Das gibt mir Gelegenheit, auch sozusagen gleich dazu zu sagen, warum ich sie jetzt mit SGML und dann mit XML vertraut mache, weil während sie auf der einen Seite überhaupt keine Chance haben, also sie haben keine Chance, so etwas mit der ganzen, mit der Schreibschrift und mit dem Geschehen anders als im Bild darzustellen. Also die Einmaligkeit von dem, werden sie mehr oder weniger nur dann treffen, wenn sie es abbilden und nicht, wenn sie es digital modellieren. Weil eben die Schrift, die Verteilung auf der Seite und alles das führt ungefähr zu der Art und Weise, sagen wir, wenn Sie eine Darstellung finden, die alle die hier denkbaren Details wiedergibt und die automatisiert stattfinden kann, dann wird diese Darstellung nichts anderes sein als ein Abbild von dem. Also es ist einfach ein Scan. Ja? Und ob Sie jetzt einen Analog-Scan machen oder ob Sie sich mehrere Jahre lang damit beschäftigen, ein Programm zu schreiben, das diese Art von Vorgabe 1:1 automatisch generiert, das ist dann schon auch egal. Wenn Sie davon sich verabschieden, wenn Sie sagen, okay, dafür haben wir einfache Abbilder, wenn Sie sich davon verabschieden und sagen, okay, wir wollen jetzt nicht einfache Abbilder, wir wollen wesentliche Strukturmerkmale davon und diese wesentlichen Strukturmerkmale wollen wir aber abstrakt und nicht abgebildet, dann ist die eine Bemerkung an der Stelle wichtig, und zwar, dass Sie das mit HTML niemals nie können. HTML ist nicht dazu gedacht, diese Art von Fragen zu beantworten. Das heißt, sie kriegen keine sie kriegen sozusagen keine Struktur hin mit Hilfe des Ausdrucksinstrumentariums von HTML, das ihnen gestattet, die Struktur von dem, so dass sie für wissenschaftliche Zwecke verwendbar wäre, abzubilden. Und jetzt komme ich zu SGML. SGML gibt ihnen diese Möglichkeit. Der Grund ist der, dass sie HTML ist, wie ich das letzte Mal schon noch gesagt habe, eine spezielle Art mit solchen Auszeichnungen umzugehen. SGML ist eine Metasprache, ist sozusagen ein Baukasten von Regeln, der es ihnen gestattet, einzelne Beschreibungssprachen zu erzeugen. Sie erzeugen nicht einen Sprachausdruck, sondern sie erzeugen einzelne Beschreibungssprachen, die selber ihre eigene Grammatik haben, aber mit dieser Grammatik folgt bestimmten generellen Prinzipien, also zum Beispiel dem Prinzip dieser eckigen Klammern oder zum Beispiel dem Prinzip, das, was Sie so hinschreiben, mit eckiger Klammer, Rufzeichen, Strich, Strich, das ist ein Kommentar und wird nicht weiter verarbeitet. Und weil SGML eine solche Möglichkeit eröffnet, Beschreibungssprachen zu definieren, können Sie eine Beschreibungssprache definieren, die mehr oder weniger, die also in der Lage ist, mehr oder weniger die Komplexität von dem zu erfassen, also eine Wittgenstein-Manuskripte-Beschreibungssprache zum Beispiel. Jetzt habe ich, die Leute, die sich auskennen, werden gleich auf E schreien und ich muss an der Stelle gleich etwas korrigieren. Ich habe jetzt von SGML geredet. SGML ist in Wirklichkeit tot. Das ist eine historische Form, das erste Mal, dass diese Art von Markup-Sprachen verwendet worden ist. Das hat sich entwickelt noch vor dem Internet und hat sich entwickelt für den Austausch auf Disketten zwischen unterschiedlichen Computern, unterschiedlichen Betriebssystemen. Hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, zu komplex, zu kompliziert, hat zu viele Möglichkeiten gehabt. Denn eine der wichtigen Dinge, die man haben will, ist, man möchte natürlich eine Freiheit von Darstellungen, eine möglichst große Variabilität von Darstellungen, aber das muss auch maschinenmäßig rechenbar und machbar sein. Je mehr Möglichkeiten Sie mit berücksichtigen müssen bei der automatischen Verarbeitung von solchen Kennzeichnungssprachen, desto größer ist der Rechenaufwand und desto größer ist auch die Unsicherheit, dass Sie sich einmal verhauen und die Maschine aufhängt oder sowas ähnliches. Darum ist wann genau das gewesen ist, Ende der 90er, Anfang des 21. Jahrhunderts, glaube ich, ist das Folgende passiert. Es ist SGML verschlankt und für das Netz verwendbar gemacht worden, und zwar unter dem Titel XML, Extended Markup Language. Das ist nach wie vor nach den Prinzipien von SGML, von solchen allgemeinen Markup Languages gedacht, aber es ist abgeschlankt und es ist für das Internet angepasst. Und darum ist jetzt für mich hier das HTML zwischen SGML und XML als eine Form von SGML, die aber nicht ausreicht für die Zwecke, die man in der Textforschung normalerweise hat. XML ist ebenfalls ein Regelset für die Erzeugung von Sprachen, und das, was ich Ihnen jetzt gerade unter dem Titel SGML erklärt habe, dass es möglich wäre, eine eigene Wittgenstein-Beschreibungskennzeichnungssprache zu geben, das gilt in Wirklichkeit nicht für SGML, sondern für XML. XML lässt sich so umsetzen in einem einzelnen Fall, dass diese Art von Manuskripten dargestellt werden kann. Und darüber wird es im nächsten Semester gehen. Um noch vor der großen Pause sagen wir, das zumindest abzuschließen, überspringe ich jetzt HTML, das sowieso eher bekannt ist, was ich Ihnen aber noch zeigen möchte, es sei denn, Sie wollen jetzt dazu noch was sagen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, Ihnen einen wichtigen Ausblick, eine wichtige Pointe zu zeigen, die Ihnen sozusagen jetzt sagt, wie man mit XML in diesen Forschungsaustausch hineingeht. Was ich hier habe, ist ein Datensatz in XML kodiert, die Hauptzeile hier sagt, es handelt sich um XML der Version 1. Sie können sich im Einzelnen anschauen, was ist das im Prinzip? Das ist eine Publikation unserer Frau Institutsvorstand, die sich bereit erklärt hat, in dem Fall einen Artikel, der verfügbar, der sozusagen unter Weibel, Hölderlin, Fichte verfügbar ist und der den Titel hat Hölderlins Rezeption von Fichtes Grundlagen des Naturrechtes frei zur Verfügung zu stellen für den sozusagen für die allgemeine Benutzung zur Verfügung zu stellen. Jetzt sagen Sie als erstes, warum tut es nicht aufs Netz? Na sicher, das kann sie machen. Sie kann eine Homepage machen und kann sagen, mein Artikel ist dort und Weibel, Hölderlin, Fichte findet man dann vielleicht auch. Das ist sozusagen der rough and raw Zugang dazu, werfen wir Daten ins Netz und irgendjemand wird sie schon auffangen dort, weil wir haben immerhin eine Google-Suche. Was das Thema dieser Vorlesung ist sie damit vertraut zu machen, dass das alles in einem viel größeren Rahmen korrekterweise gesehen werden kann und auch soll und Vorteile und Effekte hat, die nun genau mit dem freien Forschungsaustausch etwas zu tun haben. Weil Sie können zwar, so wie es jetzt ist, sich mit Stichworten bei Google was zusammensuchen, was zu Ihren Interessen auch gilt. Aber wenn Sie das zum Beispiel jetzt bei der Frau Weibel ansehen, dann stellen Sie Folgendes fest, weil Sie Abstraktion der Abstraktion sagen, ist das, glaube ich, hier sehr passend. Dann stellen Sie fest, relativ bald, dass was Google Ihnen gibt, wenn Sie Weibel, Hölderlin, Fichte machen, wenn Google Ihnen da präferiert gibt, baut von Seiten von Google darauf auf, dass es eine Infrastruktur dieses Beitrags gibt, dass es sozusagen ein ganzes Informationspackage rund um den rund um die Ausdrücke Weibel, Hölderlin, Fichte gibt. Und diese Infrastruktur wird geliefert, in dem speziellen Fall zum Beispiel, durch die Open Access Verwendung, die ich an der Stelle Ihnen kurz zeige, von diesem Artikel. Und die XML-Kodierung und Verwendung von diesem Artikel ist das, was Sie hier sehen. Also ich erspare mir das im Einzelnen, Sie können mindestens 2/3 von dem sich selber sozusagen leicht zurechtlegen, was das ist. Worum es sich hier handelt, ist das, was dahinter steckt, hinter diesem Eintrag hier. Das ist mein elektronisches Archiv, das ich führe. Und Sie haben hier, also zum Beispiel das, ja, da, Sie sehen zum Beispiel da die Schwierigkeiten, lassen wir das mal. Sie haben, also was Sie hier haben ist, ich habe hier den Titel gezeigt, nicht? Titel, Hölderlins Rezeption des Grundlagenrechts, dann haben Sie hier die Keywords, Sie haben Abstract, Sie haben hier die, Sie haben hier Publisher, Verlag, Metzler, nicht? Diese Dinge. Was Sie hier sehen, ist das Ding aufgearbeitet. Also hier mit einer ganzen Reihe von anderen Informationen. Hier sehen Sie es jetzt besser, wenn ich mich da einlogge. So, da haben Sie alle Infos, die Sie in dem XML-File drin kodiert haben, für die Editoren entsprechend zugerichtet und diese völlig störende Geschichte, die zum Beispiel damit zusammenhängt, dass in verschiedenen Computersystemen alles andere, was nicht englischsprachige Termini sind, was zum Beispiel bestimmte raffiniertere Satzzeichen oder Umlaute oder sowas ist, eher kompliziert dargestellt werden müssen. Das schlägt sich hier nieder. Ich kann das zum Anlass nehmen, um zurückzugreifen auf etwas, was ich in der letzten Stunde gesagt habe, über Open Access, und es ist ein kleines Detailproblem, so wie der Haarballen, der aber trotzdem was Signifikantes hat. Ein großer Konflikt herrscht zwischen Prinzipien des offenen Zugangs, in dem bestimmte elementare Basisdaten rund über alle Computer vermittelbar und sozusagen umsetzbar sein müssen, und besonderen Regelungen, Extra-Regelungen, die sich einzelne Programme, einzelne Betriebssysteme einfallen lassen, damit man das Arbeiten angenehmer und leichter gestaltet. Was Sie hier haben, also diese störende Geschichte hier, ist ein typischer Fall von, es ist doch sozusagen sehr schick, wenn man Anführungszeichen in einem Word-Programm so hat, dass man automatisch, wenn man das erste Anführungszeichen setzt, das zweite Anführungszeichen, wenn man es unten setzt, nach oben hat. Ja? Also diese Art von deutschen Anführungszeichen, zuerst unten, dann oben, automatisiert. Diese Automatisierung des Anführungszeichens erfolgt bei Word und durch einen bestimmten Steuerungscode, einen extra Code, der dafür sorgt, dass die nächste Instanz des Tippens der Anführungszeichen-Taste führt dazu, wenn das erste unten ist, dass das zweite oben ist. Und diesen speziellen Word-Code haben Sie hier drinnen in einem Ausdruck, den das Programm nicht versteht und den wir hier gleich entfernen wollen. Was ich Ihnen jetzt zeigen wollte, ist hauptsächlich, hier haben Sie dasselbe Problem übrigens, ne? Das ist das Ö, das ist das Umlaut O, wobei das auf einer etwas anderen Ebene stattfindet, das findet auf der Ebene des Betriebssystems statt. Da hat sozusagen der Transfer vom PC nach Linux, also nach Unix, hat an der Stelle nicht geklappt. Glücklicherweise sieht das eh niemand. Das ist sozusagen, solange es funktioniert, ist das nicht so störend. Was Sie aber sozusagen jetzt haben, und das ist jetzt das Nächste, worauf ich noch eingehen möchte, sind sozusagen die Folgen dieser Eintragung. Während Sie, wie gesagt, wenn Sie sich beim Google, wenn Sie sich die Google-Sachen anschauen, dann merken, zeige ich Ihnen gleich, wenn Sie zum Beispiel hier Google Scholar nehmen, dann sehen Sie, Google Scholar holt sich die Infos, die es verwendet. Diese Infos holt sich Google Scholar aus Archiven, die genauso aufgebaut sind wie Sammelpunkt. Ich habe jetzt noch nichts gesagt darüber, wie diese Archive funktionieren, aber daraus holt sich Google Scholar die Infos und ist in der Lage, mit Hilfe dieser Infos und auch in der Hinweis darauf, wo sich der Volltext befindet, das an der Stelle aufzuarbeiten. War das das Naturrecht? Glaube ich. Ne? Sie sehen hier auch einen Punkt, der für den Forschungsaustausch nicht uninteressant ist. In dem Moment, in dem Sie solche Sachen sachgerecht am Internet haben, können Sie sich leicht vorstellen, dass die Zitationshäufigkeit steigt, weil sie, und an der Stelle ist das Internet auch verlässlich. Und die Verlässlichkeit des Internets liegt aber an der wissenschaftlichen Struktur, die darauf geprägt wird. Die Verlässlichkeit besteht sozusagen darin, dass sie hier die Produkte der Forschungstätigkeit auf die richtige Art und Weise gekennzeichnet, zugänglich haben und nicht die Nadel im Heuhaufen suchen müssen, sondern hier von Google das Ding schon aufbereitet wird. Sie sehen das Ding aber noch deutlicher, um das jetzt in einem anderen Punkt zu sagen, und das kann ich Ihnen jetzt noch nicht zeigen, aber also nicht mehr zeigen, aber hinweisen kann ich drauf. Dieses Archiv hat hier einen Eintrag: Open Archive Initiative 2. with a base URL of http://cgioai2. Diese Adresse ist das Analogon, das ich angekündigt habe, vergangenes Mal, von der Wiki-Adresse, in die hineingespammt wird. Also in dem Moment, in dem du ein Index.php hast und dann schreibst du die Kommandozeile, dann kannst du über das Index.php alle möglichen nutzlosen Dinge in das Wiki hineintun. Dasselbe Prinzip ist hier ins Gute, zum Guten gerichtet, und das folgendermaßen, dass Sie mit, wenn Sie die nötige Kenntnis und die nötige Software haben, an dieser Adresse aus dem Sammelpunktarchiv alle Infos rausziehen können, die in dem Archiv mit drinnen als Markup formuliert sind. Das heißt, anders gesagt, was Sie, das XML-File, das Sie da gesehen haben, das enthält alle diese Infos. Diese Infos können Sie über diese Adresse mit einem Suchprogramm, mit einem sogenannten Harvester, können Sie alle rausholen. Und das funktioniert so, dass Sie dann die dort gesuchten Infos zum Beispiel auf diese Art und Weise neu gestalten können. Das sind diese Sachen, die Sie hier drin haben, sind absolut alles die Infos, die vom Sammelpunkt rausgeholt worden sind, auf eine andere Art und Weise dargestellt. Sie sehen es zum Beispiel darin, wie hier, wie in diesem Fall das Ö umgeht. Ja? Also dieser Transferfaktor ist an der Stelle da. Hier haben Sie die URL vom Sammelpunkt. Und was ich speziell sagen möchte, ist, also Sie können sich in etwa vorstellen, dass hier Wiederverwendbarkeit, Aufschließbarkeit und so weiter auf eine Art und Weise gegeben ist, die weltweit ist, weil das, damit kann sich sozusagen jeder bedienen. Und das Ganze ist von der Struktur her so aufgebaut, dass man es für die wissenschaftliche Tätigkeit brauchen kann. Und jetzt ist die Pointe die, das können Sie einfach nur haben, wenn Sie ein Inhaltsmodell haben. Wenn Sie, so wie mit dem Gedicht diskutiert, ausgehen können davon, dass ein Buch einen Verlag hat oder dass ein Buch einen Autor hat oder dass Sie ein gröberes Problem haben, zumindest wenn ein Buch keine Autorin hat. Sie müssen, um diese Art von Verbreitung in einer Art und Weise beherrschen und instrumentieren zu können, müssen Sie mit einer Kennzeichnungssprache die Basisdaten entsprechend aufarbeiten, dann ist das ein Schritt in den freien Forschungsaustausch, sagen wir es mal so. Und das passt, glaube ich, so. Danke.